Herzlich willkommen bei Privatinvestor TV. Mein Name ist Markus Gärtner. Unser Gesprächspartner heute ist Christoph Hilfiger von der Liechtensteinischen Landesbank, dort zuständig für Asset Management und vor allem die Aktienanalyse, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir wollen vor allem über Japan sprechen. Sie haben gerade hier einen sehr interessanten Vortrag gehalten. Ich habe mir gedacht, wir können das ja zweiteilen. Fangen mal mit den Chancen an. Sie haben die japanischen Unternehmen als sehr produktiv vorgestellt. Sie haben deutlich gezeigt, dass die auch sehr innovativ sind, viele Patentanmeldungen und dass sie eine sehr hohe Eigenkapitalrendite haben und trotz dieser Erfolgswerte aber relativ niedrig bewertet sind. Das scheint ja eine gute Chance für Anleger zu sein.
Absolut. Also was ich einfach merke, ist, dass Japan eigentlich jetzt mittlerweile 30 Jahre außerhalb des Radars ist von institutionellen Anlegern. Das hat natürlich berechtigte Gründe. Also Japan ist durch ein Tal der tiefen Zinsen gegangen, der Skandale, der tiefen Rentabilität. Hat natürlich mit dem zu tun, dass, sage immer, mangels Alternativen, dass zum Teil die Unternehmen einfach keine Möglichkeiten hatten zu investieren mit einem tiefen Zinsumfeld. Sie haben durch das natürlich extrem hohe Liquidität angeschafft in ihren Bilanzen. Und dann ist es wirklich zu einem Umbruch gekommen. Das wurde sicher auch noch unterstützt durch Premier Abe. Abenomics hat vieles eigentlich bewirkt, eben, dass die Unternehmen sich wieder fit machen für attraktive Eigenkapitalrenditen. Das haben sie gemacht. Sie haben restrukturiert. Ich glaube, Japan wird per se unterschätzt und Japan bietet meines Erachtens erstens mal aufgrund der extrem attraktiven Bewertung, aber nicht nur das, auf der anderen Seite halt aufgrund der extrem positiven Entwicklung der Eigenkapitalrendite, aufgrund der positiven Entwicklung der Free Cashflow Rendite, bietet Japan wirklich Potenzial. Und was ich auch im Vortrag erwähnt habe, es gibt wirklich sehr viele top-solide Unternehmen, die einmal Buch notieren, die ihre Hausaufgaben in den letzten Jahren gemacht haben, die noch nicht auf dem Radar sind, weil die Investoren, die internationalen, sind Japan-Muffel. Das dürfte sich ändern, da bin ich felsenfest davon überzeugt.
Diese ungenügende Wertschätzung dessen, was die Aktien dort darstellen oder die Aktienunternehmen, die haben Sie auch sehr schön deutlich gemacht mit dem Beispiel, dass im MSCI Japan knapp 60% der Aktien oder der Unternehmen unterm Buchwert sind. Ja. Woran liegt das? Wieso kommt diese Story nicht an?
Das ist eine gute Frage. Es ist so wie soll ich das sagen, ich gebe ein dummes Beispiel. Wenn Sie einen Kurs haben, nehmen Sie den japanischen Aktienmarkt, der lange Zeit irgendwo immer daherdümpelt, in einem Abwärtstrend ist, irgendwann verlieren die Leute das Interesse. Weil ich habe auch erwähnt, das gehört halt auch dazu, dass man Geduld hat. Und das braucht auch eine gewisse Zeit, bis die Investoren wirklich auf diese extremen Unterbewertungen aufmerksam werden. Natürlich ist Japan auch selbst schuld, aber Japan hat das Problem gehabt, wo wir im Moment auch in Europa ein bisschen drin sind, hat in einem Umfeld tiefer Zinsen, hat es schwierig gehabt und mit dem natürlich auch die Unternehmen. Also sie haben sich zurückgehalten mit dem CapEx. Die Liquidität hat sich nicht verzinst. Und wenn Sie so ein Umfeld haben, sind natürlich auch die Eigenkapitalrenditen tief. Also Sie können machen, was Sie wollen, wenn Sie keine Alternativen haben. Nur ein Beispiel, ich war 2011 in Japan und ich habe dann so als ein bisschen jugendlicher Übermut gesagt, wieso nehmt ihr nicht den Kredit auf, um das Gearing im Grunde genommen zu unterstützen, um die Eigenkapitalrenditen zu erhöhen, hat er gesagt, wieso sollen wir? Und im Nachhinein muss ich sagen, hat er genau das Richtige. Aber meine Frage war vollkommen blöd. Wenn Sie volle Liquiditätsbestände haben und ein tiefes Umfeld, wieso sollen Sie dann einen Kredit aufnehmen? Und das hat sich geändert. Also die Bereitschaft der Unternehmen, was zu tun für die Rentabilität. Vor 20, 30 Jahren haben Sie mit Hitachi geredet und der hat der gesagt, mich interessiert nur Umsatz. Gewinn interessiert mich überhaupt nicht. das hat ein Perzeptionswechsel stattgefunden.
War das vielleicht am Ende sogar ein Segen für Japan, dass es so lange Zeit, also eigentlich mindestens seit Ende der 80er Jahre, mit großen Problemen zu kämpfen hatte? Also die Bevölkerungsentwicklung, die Alterspyramide, der Aufstieg Chinas natürlich direkt in der Nachbarschaft, da ist viel Aufmerksamkeit und wahrscheinlich auch Kapital abgezogen worden. Solche Dinge haben doch sicher auch eine große Rolle bei dieser Fitnesskur gespielt, die Sie da jetzt dargestellt haben.
Kann ich nur sagen, ja, Punkt. Das ist genau der Punkt. Ich schaue auf das und ich glaube genau auch das, dass dieser Prozess für die Erstarkung auch wichtig war. Also die Unternehmen haben sich neu erfunden und sie haben das Beste daraus gemacht. Und sie werden, ich bin überzeugt, in den nächsten Jahren dafür die Lorbeeren pflücken.
Ja. Wenden wir uns mal den Risiken zu. Neben Chancen gibt es ja immer Risiken, die zwei Seiten dieser Medaille. Es gibt diesen Handelskonflikt oder die Streitigkeiten zwischen den USA und China. Japan ist ein führender Investor und Lieferant für China. Inwiefern kann denn Japan und damit natürlich auch der dortige Aktienmarkt in diesen Strudel geraten?
Das ist schwierig. Natürlich ist diese Gefahr vorhanden. Das sieht man auch schon so, dass zum Teil der jetzige US-Präsident natürlich mit allen Ländern eine Sondervereinbarung aushandeln will. Da muss man sagen, da ist die japanische Seite fit. Also die ganze Diskussion um die ganzen Tarife bei den Automobilen, da sehe ich weniger das Problem. Ich sehe den Konflikt zwischen den USA und China jetzt nicht primär als ein Problem für Japan. Und ich denke mir schon, also, dass das alle wissen, also sagen wir so, alle wissen und auch die Amerikaner wissen, dass sie in diesem Konflikt eigentlich nur verlieren können. Das Gefährliche, was ich gesagt habe, ist, und das könnte auch natürlich eine breite Wirkung auf Japan haben, aber die Gefahr besteht sicher, wobei ich würde sie mal als gering bezeichnen, ist, dass man, wenn man wirklich sieht, in den USA, diese Produkte werden teurer, die Löhne steigen, das Handelsbilanzdefizit entwickelt sich nicht dorthin, wo man das will, dass man noch mal einen drauf gibt. Das ist die Gefahr. Also das sehe ich schon. Aber eben, also es können, de facto können die beide Parteien nur verlieren. Und da glaube ich auch, ich denke immer noch, dass die Politik auch in einer gewissen Art und Weise durch Vernunft und Einsicht geleitet wird. Das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber ich denke, ich sehe weniger das Problem, dass das jetzt eskaliert. Und ich denke es nicht, dass es wirklich negativ auf Japan sich auswirken wird.
Sie haben in Ihrem Vortrag ja auch versucht, etwas Navigationshilfe zu geben, also der Blick auf bestimmte Branchen. Ja. Da fiel das Stichwort Automobil, da habe ich auch in Erinnerung Elektronik. Das sind zwei Branchen. Wodurch werden die im Augenblick interessant?
Also interessant sind sie schon jetzt, weil sie extrem einfach unterbewertet sind. Natürlich wird sich die Automobilbranche grundlegend ändern. Also wir haben die Großstädte, wo die jungen Leute das Auto nicht mehr brauchen. Wir haben einen Übergang zur Elektrifizierung, wo keiner irgendwo First Mover sein will, wo man aufpassen muss, dass man nicht irgendwo einen Fehler macht. Wir haben auch China hat sich da ein bisschen verlangsamt, Europa, USA hat eine Schwäche. Das ist alles bekannt, nur es ist hinreichend in den Kursen drin. Also ich sage, wenn Sie ein ich rede nicht von einer Klitsche, ich rede von einem führenden Automobil, Produzenten, da gibt es nicht nur in Japan solche, sondern auch in Deutschland, die mit einmal Buch bewertet sind und Eigenkapitalrenditen von 15% haben und Free Cashflow-Renditen nach der ganzen Situation von 5-6%, also nach dieser politischen Situation, dann denke ich, sind einfach unglaubliche Opportunitäten vorhanden und die wollen wir auch nutzen. Jetzt klar, wie gesagt, der Druck hat sicher zugenommen, aber es ist meines Erachtens hinreichend abgesichert gegen unten. Also für mich ist es, als Langfristanleger ist das eine Opportunität, wirklich im Bereich Automobile und Zulieferer was zu machen.
Ja, wenn wir mal über den japanischen Aktienmarkt hinausschauen, in den Rest des Kontinents Asien, was ist denn da im Augenblick noch interessant? Sie müssen das ja nicht zu detailliert machen, sondern einfach vielleicht mal den Lichtkegel, den Scheinwerfer auf ein, zwei, drei andere Märkte richten. Diese Woche konnte man zum Beispiel in den hiesigen Medien lesen, dass Hongkong relativ niedrig bewertet ist.
Absolut. Sie sprechen es an, Hongkong ist eine unglaubliche Opportunität, dort vor allem im Bereich der Immobilienentwicklung. Natürlich hat Hongkong auch Probleme gehabt. Sie wollten, dass, ein bisschen, dass es nicht überhitzt. Sie haben gewisse Maßnahmen getroffen. Aber dort ist wirklich die Immobilienentwickler in Hongkong, die notieren mit Abständen von 40-50% zum einfachen Buchwert, haben Eigenkapitalrenditen von knapp 10%. Das ist eine unglaubliche Opportunität. Dort sind wir auch drin, also da spielen wir auch. Ich denke auch, wenn man den Bereich Energie, Mining anschaut, auch in Australien, haben wir äußerst attraktive Opportunitäten. Ich denke an eine BHP, an eine Rio, die in den letzten Jahren eigentlich ihre unprofitablen Projekte runtergefahren haben, den CapEx reduziert haben, heute wieder ansehnliche Free Cash Flow Yields haben, attraktiv bewertet sind. Also es ist zwar selektiv, ich will jetzt nicht die Lanze brechen für einen bestimmten Markt, aber es gibt in allen Märkten doch sehr, sehr attraktive Opportunitäten.
Vielleicht als Abschluss, verstehen Sie es nicht falsch, Australien. Ich erinnere mich als Journalist aus meiner Zeit in Asien, die Asiaten zählen Australien gerne in Asien mit und im Westen, in Europa, sehen wir die Australier als westliches Land. Wie macht man das als Analyst?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil es ist eine andere Mentalität und es ist vom ganzen Ablauf, von der Analyse, von den Leuten auch mehr westlich. Aber es gehört natürlich in mein Universum und ich schaue mir Australien an, es ist ein nicht zu vernachlässigender Markt. Zum Teil sind Sachen relativ teuer, aber wie gesagt, in den Bereichen, in den beschriebenen Bereichen sehen wir Chancen. Aber wie gesagt, es stimmt, man kann Australien nicht mit Restasien vergleichen. Es ist eine andere Mentalität. Und
es ist sehr stark in die chinesische Lieferkette hineingeraten.
Ja, das war natürlich auch ein gewaltiges Problem, gerade für die Immobilien, die unter Druck gekommen sind. Was man auch sieht, da ist Asien ein bisschen anders, die ganze Bankbranche ist ein bisschen abgeschottet. Es sind viele Sachen in Australien, eigentlich, das hat bis dato eigentlich relativ gut funktioniert. Man sieht aber auch, dass das ein bisschen durchbrochen wird. Also wenn man sich den Retailer anschaut, Woolworths ist im Grunde genommen unter Druck. Also die bekommen schon auch irgendwo Druck von außen. Also bis jetzt haben sie es gut geschafft, eine Wirtschaft zu stabilisieren mit gewissen Abschottungstendenzen. Aber das wird sich in den nächsten Jahren, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen ändern, davon bin ich überzeugt.
Ganz herzlichen Dank, Christoph Hilfiger. Unser heutiges Gespräch über den japanischen, aber auch den asiatischen Aktienmarkt. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Okay.